14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Daniela Preis und Oliver Dietrich.
Ausgabe September 2018.
Daniela Preis im Gespräch mit Wolfgang Tischer zum Thema E-Books.
Teil 2.
Über die Seminare hinaus, habe ich gelesen, bieten sie auch Beratung an. Und da stand speziell für Autoren, Journalisten und Verlage. Ist das dann einfach die ähnliche Richtung oder inwiefern beraten sie dann?
Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Das ist etwas, was ich jetzt so nicht natürlich in großen Einzelfällen leisten kann. Das würde ja auch sehr, sehr zeitintensiv sein und letztendlich dann irgendwann auch für die Autoren zu teuer. Deswegen sind die Seminare natürlich schon der bessere Kanal. Aber es gibt diese Anfragen. Es gibt immer wieder, dass man entweder zu einem Inhouse-Seminar, zu einem Unternehmen kommt oder entsprechend auch für eine Gruppe von Journalisten beispielsweise dann eine Schulung durchführt. Also es ist eher in diesem Rahmen, als es tatsächlich so eine Art Einzelcoaching ist.
Aber Journalisten brauchen ja in der Regel keine E-Books.
Nein, also es gibt auch immer wieder Journalisten, weil die haben ja häufig das Problem oder die Sache, wenn sie nicht, hoffentlich nicht, ihre Texte per Total Buyout an irgendeinen Verleger und Verlag verkauft haben, dann haben die ja alle ihre Texte, die irgendwann mal beispielsweise in einer Zeitung oder Zeitschrift gestanden sind. Und wenn sie die Rechte an diesen Texten noch haben, dann kann es da durchaus auch für die interessant sein, die Texte mal wieder zusammenzusammeln und die elektronisch herauszugeben.
Als Self-Publishing-Autor, also als jemand, der eben seine Bücher selber produziert und verkauft, was muss ich da wissen, an Kompetenzen aneignen, im Gegensatz zu jemandem, der einen Verlag gefunden hat?
Das Schöne beim Verlag ist, genau das, dass mir der Verlag natürlich im Know-how hoffentlich überlegen ist und ich mich aufs Schreiben konzentrieren kann und im Idealfall irgendwann meinen Text dort abliefern kann und der Verlag kümmert sich dann darum, dass der in die entsprechenden Druck- oder E-Book-Formate konvertiert ist und dass das Marketing erfolgt und. Wenn ich jetzt Selbstverleger und Self-Publisher bin, dann muss ich mich natürlich um all das selbst kümmern. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, entweder mache ich es tatsächlich selbst oder ich muss schauen, wo arbeite ich mit Spezialisten zusammen, die mir dann helfen, die Dinge zu machen, die ich wirklich nicht selbst kann.
Da kann ich dann entweder einen Verlag suchen oder eben so einen Dienstleister, so eine Plattform.
Ja, also das ist noch die andere Möglichkeit, die ich dann empfehle, wenn jemand wirklich sagt, boah, das konvertieren und das ist mir alles zu aufwendig. Dann gibt es natürlich immer noch die Zwischenlösung zwischen Verlag und zwischen wirklich ganz selbst machen, dann zu einem Print-on-Demand-Dienstleister oder Distributor oder wie immer sich diese Firmen nennen. Das heißt, die übernehmen dann teilweise wiederum auch gegen Gebühr, je nachdem, was man dort haben möchte, diese entsprechenden Dienstleistungen. Und dann ist es so eine Mischform, dass ich dann vielleicht nicht ganz so viel können und wissen muss oder zumindest an einer Stelle mir die Unterstützung hole. Aber ich warne immer wieder davor, teilweise auch, man muss gucken, dass man da zu einem seriösen Dienstleister kommt, denn Schreiben ist ja so eine Sache, dann geraten die Leute vielleicht manchmal auch in die Fänge von dubiosen Zuschussverlagen, die es leider immer noch gibt. Und da warne ich immer davon, also wenn Geld mit im Spiel ist für gewisse Dienstleistungen, sollte man sich immer realistisch gucken, was bringt mir das Ganze. Für ein Cover, was weiß ich mal, 200, 300 Euro auszugeben, kann okay sein, wenn ich das so sehe, dass es vielleicht auch wie 200, 300 Euro sind, die ich für ein anderes Hobby irgendwie ausgebe. Aber wenn ich das schon gegenrechne, um einen vermeintlichen Erfolg, den ich vielleicht habe, den manche dubiosen Dienstleister, sage ich auch mal, versprechen oder diese Zuschussverlage, dann Vorsicht.
Da kommt es natürlich auch auf die Dienstleistung an. Ich meine, ich sage das jetzt, weil ich bin selber Lektorin, dass ein Lektor irgendwie Geld verlangt oder ein Grafiker, der das Layout macht, ist ja völlig
also legitim. Ganz klar, also da gibt es legitime Preise und es ist auch klar, dass wenn jemand den Text durchliest, dass der natürlich dann auch davon leben will oder ein Grafikdesigner. Also das ist ganz klar, aber es gibt teilweise wirklich unfassbar nach wie vor immer noch so wohlklingende Verlage, teilweise bis zu 12.000 oder 15.000 Euro verlangen für das Versprechen, ja, wir bringen ihr Buch groß raus, wir machen Marketing und. Die zocken diese Autoren ab, häufig gerade die unbedarften Autoren, mit diesem Versprechen und rechnen denen sehr schnell gegen. Ja, da müssen sie nur so und so viel verkaufen, dann haben sie es schon wieder drin. Aber wer weiß, wie der Buchhandel funktioniert und der Vertrieb und das Verkaufen, dann sind diese Versprechungen natürlich hanebüchend. Aber wie gesagt, mittlerweile bieten gerade auch diese Print-on-Demand-Dienstleister wie Books on Demand oder ePubli, um mal zwei zu nennen, die bieten ja auch die Möglichkeit, dass man auch nur ein E-Book erstellen kann und dass die dann dieses E-Book auf diesen Plattformen bereitstellen. Natürlich auch wieder für den entsprechenden Abzug und Provision.
Also was würden Sie empfehlen, eher ein E-Book oder eher ein gedrucktes Buch?
Es ist so, wenn man die Zahlen sich anschaut, dann hat das E-Book je nachdem so einen Marktanteil zwischen 10-15%, gerade so im unterhaltenden Bereich oder im Belletristikbereich, vielleicht sogar mittlerweile auch noch ein bisschen höher. So gesehen, würde man sich diese reinen Zahlen anschauen, würde man sagen, ja, dann sollte ich auf jeden Fall auch ein gedrucktes Buch machen, weil das sind ja dann 80%, die ich darüber erreiche.
Wobei wir ja noch die Hörbücher auch ausklammern müssen.
Hörbücher ist ja nochmal ein ganz eigener Bereich. Das Problem ist nur bei den gedruckten Büchern, wenn ein Buch gedruckt wird, egal ob jetzt Print on Demand oder eine Auflage, dann heißt es ja nicht, dass es schon verkauft ist oder geschweige denn, dass es in den Buchhandlungen ist. Das ist also ein Trugschluss, den nach wie vor viele Leute machen, die denken, naja, es geht ja nur darum, ein Buch zu drucken, aber dann haben sie es wirklich kiloweise im Keller liegen, denn wenn das Buch nicht in den Buchhandlungen ist, das heißt nicht in der Infrastruktur des Buchhandels eingespeist ist, dann bringt das gar nichts. Deswegen ist diese Frage E-Book oder gedruckt immer natürlich abhängig, wer bin ich, und als Self-Publisher konkurriere ich natürlich gerade in den Buchhandlungen mit den ganzen Verlagen, sodass es da nach wie vor sehr, sehr schwer ist, in den Buchhandel, vor allen Dingen in der Breite zu kommen.
Im Idealfall dann auch gerne mal ein E-Book, um eben dieser breiten Masse an gedruckten Verlagspublikationen entgegenzuwirken.
Und mit Blick auf die Zielgruppe. Man muss ja sehen, dass der E-Book-Bereich dort boomt, wo es wirklich um die unterhaltende Literatur geht. Das sage ich jetzt gar nicht so qualitativ gesehen, sondern wirklich Bücher, die Leute wirklich eher zur Zerstreuung, zum Vergnügen lesen, nicht unbedingt das hochkomplexe literarische Werk. Das heißt, schaut man rein in die Top-Listen, dann sieht man entsprechend die Liebesromane, Fantasy, Krimi, all dieses Genre-Boom. Das ist das, was funktioniert. Auch das muss man vielen Autoren immer wieder klar machen. Wenn ihr das schreibt, ist schon mal gut, habt ihr schon mal bessere Chancen. Wenn ihr das hochliterarische Werk schreibt mit sozialkritischem Anspruch und, habt ihr es sowieso schwer.
Woran glauben Sie, liegt das dann?
Zum einen will, ja, ich könnte jetzt ein bisschen abfällig sagen, aber aus der Erfahrung raus sind die zum einen meistens auch nicht sehr gut geschrieben. Ich habe das Buch ja nicht physisch, es ist ja eine Datei. Das heißt, wer solche Bücher liest, der legt oder die legt nicht Wert drauf, das dann später im Buchregal stehen zu haben. Es geht da um vergnügliche, spannende oder sonst wie Stunden, die man haben möchte, und dann ist okay, dann kann man die Datei auch wieder löschen. Das heißt, es ist dem E-Reader und auch dem Vielleser weitaus näher, der es ja auch schätzt, dass er gerade die Dinger dann nicht irgendwo im Buchregal stehen hat. Wenn ich so ein literarisches Werk kaufe, dann will ich das vielleicht auch eher nochmal gedruckt haben, dann ist es eine ganz andere Lesesituation. Deswegen, so meine Interpretation ist, das E-Book dem Genre und dem Unterhaltenden, den einfach im positiven Sinne weggelesen von Büchern, irgendwie näher als jetzt die literarischen Bücher.
Also zum tagtäglichen Gebrauch lesen. Also gerade so Fachbücher, Sachbücher, wo sich ja auch immer wieder was schnell verändert an Informationen. Wie läuft das denn im Vergleich zum gedruckten Buch?
Das ist nochmal wieder ein ganz eigener Bereich, auf den man auch wirklich ganz deutlich hinweisen muss. Klar, ich komme vom Literaturcafé, das heißt, mein Fokus ist so ein bisschen auf der Belletristik, aber wenn ich in dem Fach- oder Sachbuchbereich einen Ratgeber schreibe, der sich vielleicht wirklich auch eine sehr kleine Zielgruppe richtet, eine Nische, vielleicht nur von ein paar hundert Leuten, bei denen es sich nicht lohnt, eine Auflage zu drucken, wo es vielleicht auch keine Konkurrenzbücher von Verlagsseite gibt. Wenn ich mich da platziere, wenn ich da was veröffentliche, habe ich auch gute Chancen, dass das dann gekauft wird.
Wobei ich hätte jetzt, das ist ein interessanter Aspekt, natürlich der ökonomische, aber ich hatte das jetzt gar nicht wirtschaftlich gesehen, sondern in dieser beschleunigten Gesellschaft, in der wir leben, bis das gedruckte Buch gedruckt ist, sind vielleicht die Informationen, die da drin stehen, schon wieder veraltet, jetzt ein bisschen übertrieben.
Ja, das kommt noch dazu, ganz klar. Ich habe mit dem E-Book, je nachdem über welche Plattform, auch die Möglichkeit, schneller die Dinge zu veröffentlichen und auch zu aktualisieren. Ich meine, das sehe ich auch bei meinem Ratgeber zum Thema E-Book. In letzter Zeit hat sich wenig Neues getan, aber ganz am Anfang war das natürlich eine rasante Entwicklung und das Ding war vielleicht vorher irgendwie 3-4 DIN A4 Seiten mal umgerechnet groß und das hat sich immer mehr entwickelt, immer mehr aufgebaut und die Möglichkeit hatte ich, dass ich das bestehende Buch auch immer aktualisieren konnte. Das geht ja mit gedruckten Büchern so nicht.
Ich muss natürlich, egal ob jetzt gedruckt oder nicht gedruckt, auch immer ein sehr umfangreiches Marketing betreiben. Das macht ja nicht nur der Verlag und die Plattform oder der Printing-on-Demand-Dienstleister schon noch weniger. Ist es dann zum Beispiel so, dass ich sagen kann, wenn ich ein E-Book habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Leser im Internet finde, größer als beim gedruckten Buch? Oder koppelt sich das gar nicht, E-Book plus Internet?
Natürlich gibt es da schon eine Annäherung, weil dort kann ich die Dinge immer gleich verlinken. Dort sind die Dinge einen Klick weg. Und eine der wichtigsten Marketingkanäle ist natürlich zunächst mal das Internet, sprich die sozialen Medien der unterschiedlichsten Art. Sicherlich die Affinität da. Es gibt zwar auch E-Reader und so in den Buchhandlungen, aber ich denke schon, dass das E-Book und das Internet schon eine weitaus größere Nähe haben, als es jetzt hier in Buchhandlungen der Fall ist.
Gibt es dann auch in den Marketing, ja ich sag mal Strategien oder in dem Verhalten, wie ich Marketing betreibe, wirklich grundlegende Unterschiede zwischen, ja wenn ich jetzt ein E-Book habe oder ein gedrucktes Buch beziehungsweise ein Hörbuch?
Das Marketing für Bücher war natürlich jahrzehntelang eher so beschränkt auf das, was die Buchhandlungen machen können. Letztendlich auch, was der Buchhändler dann empfiehlt. Es wurden dann Anzeigen geschaltet in den großen Zeitungen und man hat den Autor irgendwie entweder auf Lesetour geschickt oder auch durch die Fernsehsender geschickt, wenn es denn entsprechend populär genug war. Jetzt habe ich natürlich in den sozialen Medienmöglichkeiten wirklich noch feiner und granularer mich zu bewegen oder die Leute zu erreichen, wenn ich es denn geschickt anstelle. Aber das Thema Marketing ist etwas, was sehr viele Leute interessiert, das weiß ich auch in meinen Seminaren. Ja, jetzt wollen wir so die geheimen Marketing-Tricks, wie ich mein E-Book verkaufe. Und an der Stelle muss ich die Leute eigentlich immer enttäuschen, weil es diese geheimen Marketing-Tricks nicht gibt. Wenn es die geben würde, dann würden natürlich die Verlage, die auch schon alle kennen, dann wäre ja jedes Buch ein Bestseller. Das heißt, was jetzt für mein Buch am besten wie funktioniert, ist eine ganz individuelle Sache, die auch mit dem Autor selbst zusammenhängt. Es ist viel wichtiger, jetzt als Self-Publisher natürlich auch sich zu vermarkten oder sich als Marke zu positionieren, dass man sagt, ja, hier, ich bin die Autorin für Krimis und habe den Kommissar XY als Figur und das lieben meine Leser und das ist so mein Profil. Also das ist viel wichtiger, denn eine weitere Erfolgssache ist natürlich auch das regelmäßige Schreiben. Bei den Self-Publishern ist es viel mehr, was die schreiben, vor allen Dingen auch die Häufigkeit von Texten, als es bislang bei den Autoren der Fall war, die im besten Fall vielleicht im Jahr mal ein Buch veröffentlicht haben, ist es bei den Self-Publishern so, dass die vielleicht 2, 3, 4, 5 oder mehr Bücher veröffentlichen.
Obwohl sie alles andere, was der Autor des gedruckten Buchs an den Verlag abgibt, ja auch noch machen müssen.
Das ist auch interessant. Also das empfehle ich auch immer, wie bei allem, sich nicht einfach irgendwie da reinzuwerfen oder auch nach jetzt meinem Seminar oder so alles so zu machen, sondern es ist immer wichtig zu gucken und zu beobachten, was machen andere, wie ziehen die das auf? Und auch sehr faszinierend, wie die mittlerweile sich auch selbst organisieren, wie die sehr effektiv das Marketing betreiben, wie die sehr effektiv mit ihren Fans und Lesern kommunizieren über die entsprechenden Kanäle, was die von sich preisgeben, was nicht. Also da kann man sehr viel lernen. Und wenn jemand von vornherein sagen würde, boah, da muss ich alles selber machen, finde ich denn da noch Zeit? Nur eine Facebook-Seite, oh je und Gott. Und also wenn das der Ansatz schon ist, dann muss ich sagen, da wird es wahrscheinlich tatsächlich schwierig. Man muss also das auch mitbringen, dass man das will und dass man da auch die entsprechende Energie reinsetzt.
Ich wäre nicht der Typ dafür, weil es ist ja wieder auch Zeit, die wiederum dem Schreiben dann fehlt oder beim Schreiben.
Ja, ganz klar. Wenn man sich als Autor sieht, der schreiben will und der mit dem Ganzen gar nichts am Hut hat, dann muss man ganz klar sagen und auch erkennen, okay, dann ist es vielleicht für mich so nicht der richtige Weg. Entweder oder. Also entweder selber machen oder Dienstleister organisieren, aber auch das muss natürlich gemacht werden.
In vielen Fällen kostet ein E-Book im Kauf weniger als ein gedrucktes Buch. Woran liegt das zunächst mal?
Es gibt immer unterschiedliche Preisdifferenzen. Wenn man sich bei den Verlagspublikationen das anschaut, gedrucktes Buch zur E-Book-Ausgabe, dann ist die Differenz gar nicht so groß. 10%, 15%, 20%. Wenn man sich aber die Titel der Self-Publisher anschaut, dann finde ich da teilweise wirklich 300, 400 Seiten starke Bücher, also umgerechnet natürlich, wirklich für 3 oder 4 Euro. Also das ist natürlich ein ganz anderes Preissegment.
Ist ja auch in gewisser Weise, ich formuliere es mal so, Selbstausbeutung.
Es sind natürlich zunächst auch mal andere Tantiemen. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich über die entsprechenden Plattformen gehe, ich im Endeffekt für ein verkauftes E-Book genauso viel Tantieme bekomme wie für ein gedrucktes Buch über den Buchhandel. Man sagt Buchhandel je nachdem 8%, 10% oder 12%. Das kommt immer darauf an, ob es jetzt Taschenbuch oder ob es Hardcover-Ausgabe ist und wie bekannt man als Autor ist. Also ist es da immer vom Nettopreis, also Mehrwertsteuer vorher rausrechnen. Bei den Plattformen, wenn man direkt dort einstellt, dann bekommt man da in der Regel an Tantieme wirklich 70% ausbezahlt, was dann wahnsinnig viel ist. Betrifft dann nur das Taschenbuch, aber wenn man das dann hin und her rechnet, im Endeffekt bleibt tatsächlich das Gleiche übrig, so dass man nicht sagen kann, naja, wenn ein E-Book wahnsinnig günstig ist, dann kriegt auch der Autor weniger. So ist es nicht.
Woran liegt es dann, dass es so sein kann? Also sind das einfach nur die Druckkosten, weil ja zum Beispiel, oder dass der Buchhandel entfällt, weil...
Ja, man findet da entsprechende Rechnungen. Also wenn ich jetzt über den Buchhandel gehe, dann ist natürlich so ein Verlag, hat eine entsprechende Infrastruktur, die nochmal natürlich auch bezahlt werden muss. Tatsächlich sind die Druck- und Lagerkosten gar nicht so der große Anteil, den das ausmacht. Ein großer Anteil geht natürlich auch an den Buchhandel. Also ein Verlag bietet dem Handel in der Regel 30, 40, 50 bei großen Ketten oder Abnahmemengen wahrscheinlich noch mehr Prozent Rabatt. Ja, und von dem Rest muss dann wirklich alles bezahlt werden. Das heißt Lektorat, Herstellung, Marketing.
Das heißt, Sie würden auch vermuten, dass die Self-Publishing-Autoren jetzt Marketingkosten oder Lektoratskosten, die da gar nicht mit unbedingt reinrechnen oder berücksichtigen, wenn sie sagen, mein Ladenpreis liegt, Ladenpreis weiß ich gar nicht, ob man sagen kann beim E-Book. Sagt man das?
Ja doch, es gibt E-Books sind auch preisgebunden, ja.
Aber Ladenpreis sagt man dann auch?
Ja.
Obwohl es nicht üblicherweise nicht über den Ladentisch geht?
Es ist nach wie vor der gebundene Ladenpreis, ja.
Aber kann man das sagen, dass die vermutlich eine andere Kategorie setzen, zu sagen, das sind meine Ausgaben für Lektorat hier und da und die will ich durch den Preis gar nicht unbedingt wieder reinhaben? Oder ist das wirklich?
Ja, doch, also wie ich schon sagte, das muss man natürlich für sich entscheiden. Wenn ich ein erster Autor bin und das zunächst mal auf diesem Weg versuche, dann wäre mein Tipp immer, die Ausgaben so zu sehen und so zu behandeln, dass es wie so zunächst mal die Investition in ein Hobby ist. Es ist natürlich dann einfacher, wenn ich tatsächlich mit einer Buchreihe Erfolg habe und ein paar tausend Euro eingenommen habe, dann für das zweite Buch zu sagen, okay, jetzt investiere ich von diesem Betrag wiederum so und so viel für Lektorat oder fürs Grafikdesign oder für eine Unterstützung auf anderen Gebieten. Das macht es natürlich einfacher. Aber ich warne davor tatsächlich, das von vornherein schon so zu kalkulieren und zu sagen, ach ja, hier Lektorat kostet mich 3000 Euro und Cover, das kostet mich 200 Euro und das habe ich doch schnell wieder drin. Die Wirklichkeit bei vielen Autorinnen und Autoren sieht dann schon anders aus. Dann verkaufen die dann leider nicht die prognostizierten 2.000 oder 3.000 Stück, sondern am Endeffekt vielleicht im Jahr nur 20 Stück. Und wenn man dann sagt, oh, Mist, habe ich so viel Geld ausgegeben, das wäre dann verheerend. Ob ein Buch ein Erfolg wird oder nicht, das hängt von so vielen Faktoren ab und das kann ich im Endeffekt zwar ein bisschen an manchen Stellschrauben versuchen zu unterstützen, aber im Endeffekt habe ich es nicht wirklich in der Hand.
Es gibt da zum Beispiel so die Internetseite vom Schreibenleben.de oder es gibt Bücher, wie schreibe ich einen Bestseller. Das heißt, solchen Webseiten gegenüber oder solchen reißerischen, sage ich jetzt mal, Überschriften sind sie auch eher skeptisch eingestellt.
Ja, definitiv. Also da werde ich immer hellhörig, wenn sowas versprochen wird. Wie schreibe ich einen Bestseller oder so und so, das und das musst du machen und dann funktioniert es. Wenn das so wäre, dann würden tatsächlich viel mehr Leute davon leben können. Und wie Sie sagen, ist wirklich ein Bruchteil der Autoren, auch im Self-Publishing-Bereich, der wirklich davon leben kann. Die werden natürlich medial immer wieder gerne genommen. Die sitzen auf den Podien der Buchmessen, ganz klar, als Best Practice Beispiel, wie es immer so schön heißt. Das suggeriert dann manchmal, oh, es ist für jeden möglich. Das ist auch vollkommen richtig. Aber ich sage auch immer, wenn man das Beispiel nimmt, dann kann ich wirklich vom Sozialhilfeempfänger zur reichsten Frau Englands werden, wenn ich mir dann Joanne K. Rowling als Beispiel nehmen würde. Das heißt, das kann es geben, aber es ist dann doch für den durchschnittlichen Autor sehr mühsam. Und wenn dann so eine Seite kommt, hier Tipps und Tricks und dann geht's, also wenn immer was versprochen wird in diesem Bereich, dann wird es kritisch, weil das kann man nicht versprechen. Man kann zwar Tipps und Hinweise geben, aber wie ich schon sagte, man muss es wollen, man muss es können, man muss sich die Zeit dafür nehmen, beziehungsweise man muss effektiv arbeiten. Das sind so viele Dinge. Und dann hängt es immer noch davon ab, im Kern, wie gut ist tatsächlich das Buch geschrieben. Und da sehe ich es jetzt mal wieder als Literaturkritiker, wo ich halt dann doch auch schon feststellen muss, und da sind wir wieder beim Anknüpfungspunkt, Textkritik von Malte Bremer, dass natürlich die wenigsten Leute so schreiben, dass man wirklich sagt, wow, da möchte ich mehr von lesen.
Wobei ich natürlich schon sage, also wenn ich jetzt wieder das Beispiel vom Schreiben Leben nehme oder sowas, es liefert wichtige Grundlagen.
Man sollte immer sich an den unterschiedlichen Stellen informieren und eben auch kritisch nachfragen. Manchmal findet man da auch wirklich abstruse Tipps und also immer alles deutlich hinterfragen. Das sage ich auch bei meinen eigenen Aussagen auch immer. In meinen Seminaren sage ich immer so salopp, was ich sage, stimmt auch nicht so immer zu 100%. Es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Sonderweg oder der hat dieses oder jenes doch geschafft auf die und die Art und Weise, wo viele anderen gescheitert sind. Ja, ganz klar. Ich meine, die erfolgreichen Bestseller sind ja häufig auch die, die irgendwie das Unerwartete, das Neue bringen. Und dann sagen alle im Nachhinein, ja, das war ganz klar, die hat hier mit diesen Regeln gebrochen und deswegen wurde es so erfolgreich. Aber auch das muss man ja erstmal rausfinden, welche Regeln man brechen sollte, welche neuen Wege man gehen sollte, die funktionieren.
In Ihren Seminaren gibt es da auch Übungen oder bieten Sie es auch an, den Autoren beizubringen, wie man ein Exposé erstellt?
Aktuell biete ich keine reinen Exposé-Seminare an, aber das Exposé ist natürlich immer wieder Thema bei meinen Seminaren generell zum Schreiben und Veröffentlichen oder wie finde ich einen Verlag. Da kommt natürlich immer, was muss ich haben? Exposé ist ja zu lesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ein Exposé kann wichtig sein und ist vielleicht ein Bestandteil und es gibt auch einen sehr guten Ratgeber von André Hille, Pitch-Titel Exposé. Wenn ich von mir ausgehe, ich sitze ab und zu in Jurys, ich muss ab und zu Texte bewerten und beurteilen oder Einsendungen generell. Und mein erster Blick ist definitiv zunächst mal auf den Text. Ist der Text gut? Kann der Autor schreiben? Wie drückt er sich aus? Packt mich der Text von Anfang an? Das ist das Ausschlaggebende. Ein gutes Exposé kann schlechten Text nicht retten. Wenn ich dann sehe, ob der Autor kann schreiben, jetzt habe ich aber nur eine Textprobe, vielleicht die ersten 10, 20, 30 Seiten, dann gucke ich natürlich mal ins Exposé und dann sollte mich das Exposé darüber informieren, ja, was ist es genau, wie geht das Ganze weiter, wie ist die Grundgeschichte, wie ist der Konflikt vielleicht in der Geschichte, was sind die Hauptpersonen in der Geschichte, was macht die interessant. Also das ist dann schon eine sehr wichtige Information. Basis ist eigentlich immer der Text und das höre ich eigentlich auch von vielen Lektoren. Exposé ist eigentlich immer erst der zweite Blick. Der erste Blick ist natürlich dann eher auf den Text.
Ich hätte es mir jetzt andersrum vorgestellt, also mit einer gewissen Legitimation. Ich muss ja erstmal gucken als Verlag, passt das in mein Programm? Kann ich das vermarkten? Ist das irgendwo kompatibel?
Ja, richtig, gut. Sie müssen natürlich wissen, wenn Sie ein Krimi-Verlag sind, ob Sie überhaupt Ihren Krimi vor sich haben. Das ist klar. Wenn da steht, das ist hier die beste Liebesgeschichte, die Sie je gelesen haben, dann ist es für einen Krimi-Verlag erstmal nichts. Klar, ein Exposé kann gut sein, aber wenn ich ein Exposé lese, boah, das ist ja wahnsinnig gut, das klingt ja wahnsinnig spannend. Das erlebe ich ja auch immer wieder, wenn mir Autoren erzählen von ihren Texten, wenn sie es denn können, also das sollte man natürlich auch üben, möglichst kurz und prägnant zu sagen, worum geht's im Text, dann ist man häufig wahnsinnig fasziniert, denkt, wow, das klingt gut und das ist eine Forschung davon und dann kriegt man die erste Seite zu lesen und nach dem zweiten Absatz denkt man, der Autor reißt es einfach nicht. Dann lieber andersrum, dass ich feststellen kann, oh ja, der Text, der Autor kann schreiben, ist vielversprechend. Das Exposé ist wirr und am Schluss gibt's nicht mal in einem Liebesroman Happy End, das kann gerade nicht sein und so weiter. Aber dann kann ich ja immer noch feilen und dann kann ich hoffentlich den Autor dazu überzeugen, am Text zu arbeiten oder Dinge zu ändern. Auch wenn ich mit Agenten oder Verlagen spreche, dann ist auch der Aufbau des Exposés ist immer sehr unterschiedlich. Mhm. Manche sagen, ja, ein Exposé sollte schon möglichst alles offenlegen und auch den Schluss. Andere sagen, ah, ein Exposé sollte schon auch so auch Agenten und Verlagsmitarbeiter ein bisschen neugierig machen und nicht alles verraten. Also auch da gibt es die unterschiedlichsten Ansprüche.
Nachdem Sie jetzt gesagt haben, Exposé ist jetzt eher zweitrangig im Vergleich zu dem Text, was ist für Sie ein guter Text? Man hat oft Anfang, Spannungsbogen und Schluss, oder?
Ja, diese Frage ist natürlich genauso pauschal wie, was ist ein gutes Auto oder was ist ein guter Urlaub? Das sind natürlich sehr teilweise auch Geschmacksfragen, aber grundsätzlich muss man natürlich ganz klar sagen, kann der Autor erzählen, kann er Situationen gut schildern, wie macht er das sprachlich, bringt er das auf den Punkt, ist die Sprache originell, zieht mich der Text rein und macht er mich neugierig? Und das muss gar kein Krimi oder Unterhaltenes sein, sondern es gilt genauso auch für Literarisches. Wenn er aber mit ausschweifenden Beschreibungen zunächst mal langweilt, die mich aber auch sprachlich dann nicht interessieren, dann wird es schon schwierig. Und wir haben mal auch im Literaturcafé, kann man nachlesen, so mit leichter Ironie so 6 Romananfänge, die man vermeiden sollte, versucht so ein bisschen reinzupacken, was viele Autoren falsch machen. Also zum Beispiel gleich nach dem ersten Absatz mit irgendeiner Rückblende oder einer Erklärung beginnen. Das ist auch häufig ein Kardinalfehler vieler Autoren, dass sie die Leser eigentlich immer für dümmer einschätzen, als sie sind und dass sie viel erklären und Situationen erläutern mit wahnsinnig vielen Worten und das ist häufig nicht notwendig. Es ist sehr einfach, sich über eine Liebesgeschichte beispielsweise lustig zu machen, weil sie vielleicht so eine sehr schmalzige, blumige Sprache hat. Aber der Zielgruppe wiederum gefällt es, die liebt dann diese blumige Sprache. Also es hängt natürlich immer auch viel davon ab, für wen schreibe ich und für welche Zielgruppe schreibe ich. Ich kann mit einem Text nicht immer unbedingt alle Leute glücklich machen. Das kommt ja zum Exposé dazu, dass die Leute dann nach wie vor denken, die Einsendung an einen Verlag ist nach wie vor der Weg. Das verstehe ich immer nicht, weil es gibt so viel Interviews und Belegen, die unverlangte Einsendung an einen Verlag, die kann noch so perfekt sein, aber die ist so ziemlich der schlechteste Weg zu einer Buchveröffentlichung. Es ist immer besser, Verbindungen aufzubauen über die unterschiedlichsten Wege, der kennt den, der kennt den, oder an Literaturpreisen teilzunehmen.
Warum sagen Sie jetzt, das ist der schlechteste Weg mit unverlangt eingesandtem Manuskript an Verlag?
Also es gibt dann wieder Aussagen von Lektoren, die sagen, in 10 Jahren hat es ein Manuskript mal zufälligerweise geschafft. Wenn man das immer so sagt und dann sagen die Autoren, oh, was ist das für eine Einstellung? Aber tatsächlich kann jeder Volontär beim Reinschauen nach einer Seite lesen, entscheiden, ist der Text gut oder nicht. Es ist einfach so. Auch wenn Autoren sagen, oh, das geht doch noch erst, Seite 10 wird es doch bei mir spannend. Ich muss doch vorher was erklären. Nein, es ist einfach ein schlechter Text und man kann es sofort, also Profis können es sofort beurteilen. Und deswegen kommen da Einsendungen, und ich sehe es ja auch bei manchen Wettbewerben, du hast einen Stapel, du hast 50 Manuskripte und mit Mühe und Not kannst du dann 1 oder 2 vorschlagen, die könnten vielleicht für den Preis in Frage kommen. So ist es nun mal einfach. Vom Qualität, da kann man hin und her reden, was man will. So sieht es in der Praxis aus. Das heißt, es ist sehr viel vielversprechend, auch für die Literaturagenten natürlich dorthin zu gehen, wo sich potenziell mehr Autoren aufhalten, wo schon eine Vorauswahl erfolgt ist. Und das ist, was weiß ich, beim Open-Mic-Wettbewerb oder beim Bachmann-Preis, sei es jetzt, dass dort die Autoren die lesen oder die da bei dem Literaturkurs sind, das ist viel erfolgversprechender. Und wenn man die Autorin auch fragt, zum Beispiel, wie haben sie denn den Agent XY gefunden, dann sagen die immer, ja, da hat mich eine Kollegin hin empfohlen. Also das ist mit einer der häufigsten Wege, auch wie die Leute an Literaturagenten zum Beispiel kommen. So ist es bei mir ja auch. Ich selbst bin kein Literaturagent und ich mache das auch nicht en gros. Aber wenn ich dann doch mal was entdecke, wenn mir jemand was schickt und ich sage, wow, da kann tatsächlich jemand schreiben. Oder ich sehe es in einem Seminar, wo ich eine Teilnehmerin sehe und sage, oh ja, da ist Potenzial da. Dann kenne ich natürlich schon einen oder anderen Literaturagentin und Literaturagent und sage in dem Fall, oh ja, ihren Text würde ich mal weiterempfehlen. Und dann weiß der Literaturagent schon mal, okay, das ist durch einen gewissen Filter gelaufen. Und wenn mir das Wolfgang Tischer empfiehlt, gucke ich vielleicht nochmal näher hin, als wenn es halt unverlangt kommt.
Klare Aussage und ein nettes Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen für das schöne Interview.
Ja, auch ich danke recht herzlich. Vielen Dank.